Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Und hier begrüßt sie Sandra Pfister. Guten Tag. Es gibt so viele Millionäre wie noch nie, auch in Deutschland. Wie werden die Reichen eigentlich heute reich und wie bleiben sie reich? Das hören wir uns gleich mal an. Durch Vermieten zum Beispiel ist ein Teil der Antwort. Die Mieten steigen in den Großstädten gerade stark an. Die Regierung will jetzt mit einem sehr alten Instrument gegenhalten, das unter Helmut Kohl schon mal abgeschafft wurde, der Wohnungsgemeinnützigkeit. Was bringt die genau? Es gab noch nie so viele Millionäre weltweit wie im Moment und auch noch nie so viele in Deutschland. Jeder 50. hier ist demnach Millionär. Und da zählt das Haus, das man selbst bewohnt, noch nicht mit rein in die Million in Dollar umgerechnet. So steht es im World Wealth Report der Beratung Capgemini. Tauchen wir mal kurz ein in die Welt der Reichen mit Mischa Erhardt.
Zurück auf Wachstumskurs lautet das Motto bei den Vermögen der Reichen und Superreichen auf diesem Planeten.
Wir beobachten ja die Vermögensverwalterbranche und deren vermögende Klientel seit mittlerweile 28 Jahren,
sagt Klaus-Georg Meyer, der mit seinen Kollegen bei der Unternehmensberatung Capgemini die Studie durchgeführt hat.
In dem gesamten Zeitraum hat sich das Vermögen etwa vervierfacht. Wenn wir jetzt rückblickend auf 2022 schauen, dann gab es da ein Krisenjahr. Im letzten Jahr ist die Anzahl der Millionäre und auch deren Vermögen wieder gestiegen.
Und zwar um 3,8 Billionen Dollar oder um 4,7%. Doch nicht nur die Vermögen reicher Menschen, auch die Anzahl von Millionärinnen und Millionären ist angewachsen. Weltweit stieg demnach die Anzahl von Menschen, die über anlagefähige Vermögen von über einer Million US-Dollar verfügen, um gut 5% auf fast 23 Millionen. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Auswertungen im Jahr 1997. Rückenwind gab es vor allem durch steigende Kurse an den Aktienmärkten, unter anderem auch durch Technologiebereiche, in denen Goldgräberstimmung herrscht, wie bei sogenannter künstlicher Intelligenz. Klaus-Georg Meyer.
Natürlich, dass insbesondere ja, seit auch das Thema künstliche Intelligenz auf den Vorstandsetagen angekommen ist, alle Welt sich damit beschäftigt, wo investiere ich am besten und wie kann ich an dem Boom teilhaben, was auch meinen Wohlstand anbelangt. Und in der Tat sieht man auch an bestimmten Einzeltiteln im Bereich künstliche Intelligenz, dass dort massive Fonds hingeflossen sind. Insofern hat das sicherlich sehr stark auch gerade in letzter Zeit zu einem Anstieg beigetragen.
Das gilt auch für reiche Investorinnen und Investoren aus Deutschland. Obwohl die Wirtschaft hierzulande durch eine Konjunkturflaute leicht geschrumpft ist, stieg im vergangenen Jahr das Vermögen der Reichen um immerhin 2,2% und der Club der deutschen Dollarmillionäre wuchs in ähnlichem Maß, erzählt mittlerweile der Studie zufolge gut 1,6 Millionen Mitglieder. Besonders stark allerdings haben die Vermögen in den USA zugelegt. Treiber der positiven Entwicklung der Vermögen war die global wieder anziehende Wirtschaft nach den Schocks der vergangenen Jahre. Robin Winkler, Chefökonom Deutschland bei der Deutschen Bank.
In Deutschland waren wir natürlich 2023 in einer schwierigen Situation, aber vor allem mit den USA ist es gut gelaufen. Das hat in den USA die Aktienmärkte beflügelt und deswegen natürlich auch global. Insofern ist das auch in Deutschland an den Aktienmärkten gut gelaufen im vergangenen Jahr. Natürlich steht das nicht unbedingt im Einklang mit der Konjunktur, die wir gesehen haben.
Hervor stechen insgesamt einmal mehr superreiche Menschen. Das ist eine Gruppe, die über ein anlagefähiges Vermögen von über 30 Millionen Dollar verfügt. Sie bildet einen erlauchten Kreis von 1% unter den Millionärinnen und Millionären. Dieses 1% aber verfügt über mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens der Reichen. Zur allgemeinen Einordnung schließlich. Die knapp 23 Millionen Millionäre weltweit machen rund 0,25% der Weltbevölkerung aus. Mit ihren fast 90 Billionen Dollar Anlagekapital verfügen sie über, je nach Berechnung, 15-20% des Gesamtvermögens aller Menschen weltweit.
Also weltweit hat es einer Studie zufolge noch nie so viele Millionäre gegeben und ihr Vermögen war noch nie so groß. Aber wie werden die Reichen eigentlich so reich und wie bleiben sie es? Ein wenig schlauer sind wir vielleicht gleich, wenn wir mit Claudia Werder gesprochen haben, denn Sie, Frau Werder, haben dafür einen Fachmann am Start.
Ja, und das ist Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG. Das ist ein Vermögensverwalter. Einiges von dem, was wir eben gehört haben, hat er im Gespräch aufgegriffen. Ich wollte zunächst von Chris-Oliver Schickentanz wissen, wie denn die Millionäre reich geworden sind. Da gibt es im Wesentlichen zwei Faktoren, hat er gesagt.
Die einen, die sich das Vermögen selbst erarbeitet haben, in der Regel über eine unternehmerische Tätigkeit. Und zum Zweiten die, die als Erben profitiert haben davon, dass die Generation vor ihnen sich dieses Vermögen aufgebaut hat. Wenn wir uns mal die erste Kategorie anschauen, dann stellt man fest, dass wir tatsächlich mittlerweile eine schöne Start-up-Industrie haben, die dazu führt, dass deutlich schneller und besser neue Geschäftsideen auf den Markt kommen. Wir haben mit den sozialen Medien auch ganz neue Absatzmöglichkeiten, Geschäftsmodelle, die möglich werden. Zudem funktioniert auch die Finanzierung deutlich besser. Vor 20 Jahren war das für einen Unternehmensgründer deutlich schwieriger.
Das klingt ja, als ob es heute viel leichter ist, reich zu werden.
In gewisser Weise ist das so, weil wir mittlerweile auch relativ gute Ausgangsvoraussetzungen haben. Bei allem Rumgemeckere über das Bildungssystem, die universitäre Ausbildung in Deutschland ist nach wie vor phänomenal. Viele Unternehmensgründungen nehmen Ideen aus den Universitäten und machen die dann marktreif, werden damit entsprechend groß. Die Politik schafft stabile Standortfaktoren, auf die man sich verlassen kann. All das sind Faktoren, die Unternehmensgründungen befeuern, zumal wir auch ein soziales Netz haben, wenn es da mal richtig schief gehen sollte.
Es gibt große regionale Unterschiede. In Nordamerika leben die meisten Millionäre. Wie kommt's?
Zum einen ist das so ein Stück weit die Sogwirkung des Silicon Valley. Da gehen viele Unternehmer in diesen Dunstkreis, um sich die Innovationsfreude des Silicon Valleys zu sichern. Zum Zweiten haben wir dort natürlich auch ein sehr, sehr günstiges Steuersystem, was Vermögende, anders als in Deutschland, eher ein Stück weit bevorteilt.
Spielt auch die Mentalität eine Rolle?
Die Kultur in Nordamerika ist die, dass man, wenn man einmal hingefallen ist, aufsteht, sich den Staub abputzt und dann mit der nächsten Idee um die Ecke kommt. Das heißt, dieser unternehmerische Grundgedanke, das ist ja so ein Stück weit der amerikanische Traum, der ist dort noch mal viel stärker verankert als hierzulande.
Wie legen die Reichen ihr Geld an?
Im Wesentlichen auf drei Säulen. Das eine sind Wertpapiere, die an den Börsen gehandelt werden, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Zum zweiten Immobilien. Man vermietet diese Immobilien, um dann auch einen regelmäßigen Cashflow zu erwirtschaften, also tatsächlich Mieteinnahmen zu generieren etc. Und zum dritten nicht liquide Anlagen. Da stellt man Unternehmen Eigenkapital oder Fremdkapital zur Verfügung und sichert sich im Gegenzug zu den börsennotierten Investments noch eine Überrendite.
Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche. Beeinflusst auch das?
Weniger die Anlagestruktur an sich, als vielmehr die Frage, wie ich dann in Aktien investiere. Früher war es in Deutschland üblich, dass man vorwiegend in deutsche, vielleicht noch in ein paar europäische Aktien investiert hat. Die Vermögenden sind mittlerweile aber global unterwegs. Das heißt, da spielen auch der US-amerikanische Kapitalmarkt eine große Rolle, auch die Schwellenländer.
Wie hoch ist der Anteil an nachhaltigen Investitionen?
Er wächst kontinuierlich. Das ist insbesondere auf die jüngere Erbengeneration zurückzuführen, für die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Die wollen Vermögen nicht nur anlegen und verkonsumieren, sondern eben auch verantwortungsbewusst damit umgehen. Von daher sehen wir hier tatsächlich eine spürbare Zunahme der Nachfrage nach nachhaltigen Investments.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.
Danke auch von hier. Und dann schauen wir von jetzt an auf den DAX. Da ging es ja gestern deutlich runter, heute wieder in die umgekehrte Richtung.
Ja, er steigt um 1%. In dieser Woche gibt es im Prinzip ein ganz großes Gesprächsthema an der Börse und das ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Morgen wird das der Fall sein, obwohl die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder etwas gestiegen ist. Es wird ja damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen etwas senken wird. Wie es danach weitergeht, das ist völlig offen. EZB-Chefin Christine Lagarde, aber auch andere Notenbanker betonen immer wieder, man müsse wachsam sein, man müsse die Lage immer wieder neu bewerten und erst dann entsprechende Entscheidungen treffen. Niedrigere Zinsen sind meist gut für Aktienmärkte, denn Zinspapiere wie Anleihen oder wie Festgeld, die werden damit unattraktiver.
Gestern haben wir an dieser Stelle über die Wahlen in Indien gesprochen. Da sah es noch so aus, als würde Modi allein regieren können. Jetzt muss er sich einen Koalitionspartner suchen. Die indische Börse, die ist gestern Abend direkt abgesagt. Spielt das auch hier eine Rolle?
Ja, das Regieren wird einfach für Modi schwieriger und was das jetzt konkret für uns bedeuten wird, muss man sehen. Schon jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmen, die Dienstleistungen nach Indien ausgelagert haben. Callcenter etwa, auch Lohnabrechnungen werden in Indien gemacht. Indien dürfte als Player auf dem Weltmarkt immer wichtiger werden, auch weil die Bevölkerung im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften wächst und die neue Regierung, wie auch immer sie dann aussehen wird, wird einfach die Rahmenbedingungen abstecken.
Reden wir noch über Bayer, denn Bayer muss Strafe in einem Glyphosat-Prozess bezahlen. Das war schon länger klar, aber jetzt stellte sich heraus, weniger als gedacht.
Das ist wirklich eine Never-Ending-Story. Bayer hatte ja 2018 den Saatgut-Unterbizithersteller Monsanto übernommen und damit jede Menge Ärger gleich mit. Es geht Gerichtsverfahren, Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Und nun hat die Richterin die Schadenersatzzahlung deutlich reduziert von mehr als 2 Milliarden Dollar auf jetzt 400.000 Dollar. Das ist zwar deutlich weniger, der Bayer-Konzern will dennoch in Berufung gehen. Die Aktie von Bayer zum Mittag im Plus.
Heute Abend nach Börsenschluss gibt die Börse die neue Zusammensetzung der Indizes bekannt. Das klingt immer ziemlich sperrig und technisch. Warum ist das wichtig?
Einfach, weil Banken oder auch große Fondsgesellschaften Produkte aufgelegt haben, die die Indizes abbilden. Und ändert sich nun etwas bei diesen Indizes, dann müssen entsprechend Aktien gekauft oder verkauft werden. Und das kann dann durchaus Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn ein Unternehmen in einem der großen Indizes gelistet ist, dann bedeutet das viel, viel mehr Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit, die richten wir jetzt noch einmal zum Schluss auf den Euro.
Der wird mit einem $1,0863 gehandelt. Die Umlaufrendite heute unverändert bei 2,61%. Und die Feinunze Gold wird am Mittag mit $2,334,91 gehandelt.
Danke, Claudia Werle. Und vom Gold kommen wir jetzt zum Betongold. Überall fehlen ja Wohnungen, vor allem bezahlbare. Die Mieten in den 8 größten deutschen Städten, die sind allein in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres um mehr als 8% gestiegen. Ein Grund ist, dass viel zu wenig gebaut wird und wenn, dann eher im Luxussegment. Jetzt holt die Regierung ein altes Rezept wieder aus der Schublade, das Ende der 80er Jahre schon mal eingemottet worden ist. Die Wohnungsgemeinnützigkeit, die soll jetzt wieder eingeführt werden. Johannes Kuhn berichtet.
Als die Wohngemeinnützigkeit 1990 abgeschafft wurde, waren die Zeiten andere. Gemeinnützige Wohnungsunternehmen galten bestenfalls als ineffizient, schlimmstenfalls, siehe neue Heimat, als Selbstbedienungsladen. Die Wohnungslage hatte sich entspannt, politisch eine Welle der Liberalisierung eingesetzt. Nun kehrt die Wohngemeinnützigkeit, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, zurück.
Finanzierbare Wohnungen werden stärker gefördert und Unternehmen, die sich der Gemeinnützigkeit sozusagen verschreiben, werden steuerliche Erleichterungen bekommen und werden auch Investitionszuschüsse und Zulagen erhalten. Das ist der Kernpunkt.
So am Morgen in der ARD der SPD-Wohnungsbaupolitiker Bernhard Daldrup. Konkret können gemeinnützige Wohnungsunternehmen, Vereine und gemeinnützige Stiftungen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie vergünstigten Wohnraum bereitstellen. Die angebotene Miete muss dafür unter dem marktüblichen Preis liegen. Die Einkommensgrenze für berechtigte Mieter sei so angelegt, dass theoretisch 60% der Haushalte von der Wohngemeinnützigkeit profitieren könnten. Konkret schätzt die Bundesregierung allerdings, dass zunächst etwa 100 Organisationen und Firmen das Instrument anwenden und etwa 100.000 Mieter davon profitieren könnten. Die Wohnungswirtschaft begrüßte heute die Wiedereinführung. Sie erinnerte aber auch daran, dass dies bei weitem nicht ausreiche, um die 800.000 fehlenden Wohnungen auszugleichen. Wie die Bauwirtschaft drängt man auf Entbürokratisierung und mehr öffentliche Investitionen. Von den Unionsparteien wiederum kam Kritik. Die Regel sei missbrauchsanfällig, hieß es. Es führe am Ende kein Weg daran vorbei, auch die Baukosten zu senken und gezieltere Förderprogramme aufzulegen.
Also die Bundesregierung führt die Gemeinnützigkeit beim Wohnungsbau wieder ein. Das heißt, sie lässt Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften, die dauerhaft garantieren, dass sie günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, viel steuerlich abschreiben. Was bringt das? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit dem Immobilienexperten Matthias Günther vom Pestel-Institut für Systemforschung in Hannover. Und ich habe ihn gefragt, diese Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit, wie viel bringt die gegen die hohen Mieten?
Ja, im Moment bringt das im Grunde genommen gar nichts. Also das, was bisher bekannt ist, erwartet die Bundesregierung, dass etwa 100 Unternehmen mit gut 100.000 Wohnungen teilnehmen. Und es sollen 60% der Haushalte möglicherweise begünstigt werden. Bei 40 Millionen Haushalten insgesamt wären das also weit über 20 Millionen, für die man jetzt irgendwie 100.000 gemeinnützige Wohnungen dann erreichen will. Da passiert im Grunde genommen gar nichts.
Das sind ziemlich viele Menschen in einer Wohnung, oder? Wenn ich das so ausrechne.
Ja, also das ist so ein bisschen etwa der Verlust an Sozialwohnungen, den wir jetzt während der Arbeit der Ampelregierung hatten. Und ich weiß auch nicht, wie viele Wohnungsunternehmen tatsächlich am Ende mitmachen werden. Also es ist alles noch sehr nebulös, was da bisher veröffentlicht ist. Es steht im Grunde genommen nichts drin. Es steht vor allem nicht drin, wie denn die Unternehmen eigentlich, was die davon haben, wenn sie da mitmachen. Mhm. Und also wirklich, wenn ich davon ausgehe, dass 100 Unternehmen mit 100.000 Wohnungen da mitmachen, bei dem Problem, was wir haben, dann ist das der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, der sowieso gleich verpufft.
Das hat mich so ein bisschen irritiert. Frau Geiwitz sagt jetzt, dass da 60% der Haushalte von profitieren könnten, von der neuen Wohngemeinnützigkeit, wie Sie gerade gesagt haben. Das heißt, es muss um weit mehr gehen als den sozialen Wohnungsbau.
Nee, das war ja bei der Wohnungsgemeinnützigkeit eigentlich immer so. Die Wohnungsunternehmen haben bestimmte steuerliche Vorteile gehabt, dadurch, dass sie am Ende eben relativ preiswert vermietet haben. Nur wenn ich mir die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen heute anschaue, das sind ja im Wesentlichen die öffentlichen Wohnungsunternehmen, die Genossenschaften, die kirchlichen Wohnungsunternehmen, die haben natürlich diese soziale Verantwortung häufig tatsächlich auch noch in der Satzung drinstehen und die verhalten sich ohnehin so. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt dazu bewege, bei der neuen Gemeinnützigkeit mitzumachen, ändert sich an deren Wohnungsangebot gar nichts.
Die halten sich nach wie vor an die Gemeinnützigkeit, aber ansonsten ist es ja so, dass die Gemeinnützigkeit ja unter Helmut Kohl noch abgeschafft wurde, Ende der 80er Jahre. Das heißt, wir hatten das. Gab es damals nicht gute Gründe dafür, die auch abzuschaffen?
Na gut, es war ja insgesamt damals der Weg weg von der Objektförderung, also vom sozialen Wohnungsbau, eine Hinwendung zur Subjektförderung, dass man direkt den Mieter eben fördert über Wohngeld, was da natürlich tatsächlich nie in ausreichendem Maße stattgefunden hat. Im Gegenzug sind aber eben die Sozialwohnungen immer weniger geworden, weil ganz viele aus der Bindung rausgefallen sind. Und so stehen wir eben heute vor der Situation, dass von ehemals 4 Millionen Sozialwohnungen, die wir in der alten Bundesrepublik noch hatten, noch 1,1 Millionen über sind. Aber wir haben deutlich mehr Mieterhaushalte und auch deutlich mehr Mieterhaushalte, die vom Einkommen her eigentlich berechtigt wären, in eine solche Sozialwohnung zu ziehen. Und da ist, wie gesagt, 100.000 Wohnungen, die man hofft, die da mitmachen, das ist eine große Show im Moment.
Ein guter Grund, die Gemeinnützigkeit damals abzuschaffen im Wohnungsbau, war ja auch, dass viele der Wohnungen fehlbelegt waren. Also da sind Menschen drin geblieben und das ist auch bis heute so, die dann auf der sozialen Leiter nach oben geklettert sind, die jetzt besser verdienen. Und die bleiben aber in den Wohnungen drin, weil mit Ausnahme einiger Kommunen das niemand so richtig ernsthaft kontrolliert. Müsste sich da nicht was tun?
Ja, natürlich könnte man das eben regelmäßig prüfen. Die Zahlen, die zur Fehlbelegung im Raum stehen, sind völlig unterschiedlich. Die reichen eben bis zu 50%, wo einige von sprechen. Tatsächlich hat ja Hessen die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt im letzten Jahrzehnt. Und da lagen die Fehlbelegungen in Kommunen, die damals vom Rechnungshof geprüft waren, in der Größenordnung von 8-18%. Das war also schon deutlich niedriger als das, was so allgemein gehandelt wird. Von daher ist die Fehlbelegung eigentlich gar nicht so das ganz große Thema. Und zeitweise war eine Fehlbelegung durchaus erwünscht, damit eben auch Haushalte mit höheren Einkommen in den Quartieren des sozialen Wohnungsbaus eben geblieben sind.
Fakt ist ja jetzt, es gibt zu wenig sozialen Wohnungsbau, zu wenig Sozialwohnungen. Angeblich habe ich aber jetzt nachgelesen bei Ihrem Kollegen Pekka Sagner, der ist Experte für Wohnungspolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Angeblich aber lecken sich private Unternehmen doch gerade die Finger danach, Sozialwohnungen zu bauen, weil der Staat über die Förderbanken so hohe Fördersummen dazu gibt. Brauchen die dann überhaupt noch Anreize?
Also ich würde es tatsächlich mal andersrum formulieren. Der soziale Wohnungsbau ist der Wohnungsbau, der im Moment für die Unternehmen wirtschaftlich noch darstellbar ist, weil im frei finanzierten Wohnungsbau eben Mieten oder auch Verkaufspreise bei rauskommen. für die die Kundschaft schlicht und einfach fehlt. Das heißt, das ist das Segment, was im Moment noch funktioniert, aber die neue Gemeinnützigkeit bezieht sich ja gar nicht auf den Neubau von Wohnungen oder von Sozialwohnungen, sondern bezieht sich auf die Vermietung eines Teils der Wohnungen dieser Unternehmen, die an Bedürftige, wie es so schön heißt, dann eben vermietet werden sollen. Nur wenn 60% der Haushalte bedürftig sind, ist die Definition doch vielleicht ein bisschen daneben.
Aber wenn dieses Segment sozialer Wohnungsbau für die Wohnungsbaugesellschaften im Moment doch so attraktiv ist, dann müsste sich doch das Problem irgendwie von selber lösen.
Also, dass es so attraktiv ist, würde ich nicht sagen. Es ist das Einzige, was wirtschaftlich überhaupt noch funktioniert. Aber die Mittel für den sozialen Wohnungsbau sind natürlich in den meisten Ländern eben schon ausgeschöpft. Dann müsste ich eben mehr Mittel seitens des Bundes und der Länder zur Verfügung stellen, damit dort tatsächlich mehr gebaut werden kann.
Gäbe es denn ein besseres Instrument als die Gemeinnützigkeit, damit wieder mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden?
Also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich das schon sage, wir brauchen am Ende mehr Wohnungen im öffentlichen Eigentum, also ganz speziell bei kommunalen Gesellschaften, bei Kreissiedlungsgesellschaften, weil das sind die Unternehmen, die eben diese sozial verantwortliche Wohnungsvermietung immer im Blick haben, die das auch tatsächlich vor Ort in den Kommunen, in den Kreisen leben. Und nur die stabilisieren im Moment gemeinsam mit den Genossenschaften und den kirchlichen Unternehmen die Wohnungsmärkte. Nur die brauchen dann eben einen höheren Marktanteil am Mietwohnungsmarkt, um auch wirklich eine preisdämpfende Wirkung zu erzielen.
Also wäre Ihr Plädoyer dann, dass der Staat den gemeinwohlorientierten Vermietern gezielt stärker helfen müsste?
Ja, wahrscheinlich geht es rechtlich nicht, aber eine Konzentration zum Beispiel des sozialen Wohnungsbaus auf diese Vermieter wäre insofern sinnvoll. Wir diskutieren ja immer wieder die Bindungsfristen. Eine kommunale Wohnungsgesellschaft ändert die Miete nicht, wenn die Wohnung aus der Bindung fällt. Während private Vermieter natürlich irgendwo auf die Rendite schauen und wenn die Bindung ausläuft, kann man eben die Miete deutlich nach oben anpassen im Laufe der Zeit der rechtlich möglichen Vorgaben.
Mit Matthias Günther, den Sie gehört haben, habe ich gesprochen über die neue alte Gemeinnützigkeit, die die Bundesregierung jetzt wieder einführen will im Wohnungsbau. Matthias Günther vom Pestel-Institut für Systemforschung in Hannover. Danke.
Bitte.
Die Bundesregierung will den Kohleausstieg für das Bergbauunternehmen LEAG abfedern. Das wird heute mehrfach kommentiert. Die EU-Kommission hat die Entscheidung grundsätzlich genehmigt. Die Wirtschaftswoche gibt zu bedenken:
Bislang liegt keine finale Notifizierung, kein Bescheid aus Brüssel vor. Dieser, so heißt es, solle erst im Lauf des Jahres ausgestellt werden. Bis dahin will man sich in Berlin mit einem Brief der zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager begnügen, der allerdings wohl wichtige finanzielle Details nicht ausführen wird. Kaufen kann man sich von so einer Einigung nichts. Rechtssicher ist sie auch nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass der grüne Wirtschaftsminister Habeck ein paar Tage vor der Europawahl vor allem in Ostdeutschland den Anschein erwecken will, dass er liefert. Das Handelsblatt befasst sich mit der Zahl der Arbeitslosen, die im Mai weniger stark gesunken ist als in den Vorjahren. Es braut sich im Lande eine gefährliche Melange zusammen. Nötig wäre jetzt eine Politik, die Arbeit und Mut zur Veränderung schafft, die eine berufliche Neuorientierung schmackhaft macht, statt den Glauben an Besitzstandswahrung im alten Job zu nähren, die Arbeitgeber ihre Arbeit machen lässt, statt sie mit immer neuen Berichts- und Dokumentationspflichten zu überziehen, und die eine Gründerkultur fördert, ohne die keine Innovationen und neuen Jobs entstehen. Stattdessen fällt die Ampelkoalition eher als Arbeitsverhinderungspartei auf. Bund und Länder haben das sogenannte Startchancenprogramm unterzeichnet, mit dem Schulen in sozial schwierigen Lagen gefördert werden sollen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung begrüßt die Initiative mit Blick auf den Fachkräftemangel. Bislang ist die nötige Bildungswende ausgeblieben, was für den Standort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit und für die grüne Transformation zu einer ernsthaften Bedrohung wird. Digitale Lösungen müssen gefunden, Wärmepumpen eingebaut, Hard- und Software installiert, Windräder oder E-Auto-Ladestationen errichtet werden. Ausländische Fachkräfte allein werden den Mangel nicht beseitigen. Die Mediengruppe Bayern, in der unter anderem die Passauer Neue Presse erscheint, bemerkt, das 20-Milliarden-Paket dürfte auf lange Zeit das letzte große Bildungsprogramm sein. Leider. Denn anders als immer behauptet, hat die Förderung von Bildung in Zeiten knapper Kassen für die Politik eben keine Priorität. Nur die wenigsten der unmittelbar betroffenen Schülerinnen und Schüler haben schließlich bei Wahlen schon ein Stimmrecht.
Der Oberbürgermeister von Pirna ist jetzt seit 100 Tagen im Amt und zwar mithilfe der AfD. Wie läuft das so? War das eine gute Entscheidung? Deutschland heute fragt gleich nach mit Jessica Sturmberg. Ich bin Sandra Pfister, wünsche Ihnen einen schönen Tag.